Ich hoffe, dass die Jüngeren unter uns wissen, wovon ich rede. Zeitung, also das sind so das, was man jetzt so im Internet hat, aber ist eigentlich gleich aufgebaut. Da gibt es nur oben Reiter oder unten, wo man die Themen anklickt und in der Zeitung muss man blättern. Ja, also eine Geschichte aus dem Wirtschaftsleben, aus dem Wirtschaftsteil. Kapitel 24 und 25, noch eine Vorbemerkung, im Matthäusevangelium haben ein spezielles Thema. Und das Thema dieser Kapitel ist, was ist am Ende? Endzeit. Was ist, wenn Jesus wiederkommt? Und wie können wir uns richtig darauf einstellen, dass Jesus wiederkommt? Wie ist es sinnvoll, darauf hinzuleben? Und genau darum geht es auch in dieser Geschichte. Und damit ist klar, der Herr, der in dieser Geschichte vorkommt, ist kein anderer als Jesus selbst. Die Geschichte redet von der Zeit zwischen dem, dass Jesus am Himmelfahrtstag in die andere Welt, die unsichtbare Welt Gottes, zum Vater zurückgegangen ist und der Zeit, wo er eines Tages wiederkommen wird. Und dann ist Bilanz angesagt, Lebensbilanz. Darum geht es in dieser Geschichte. Und es geht um gute und schlechte Mitarbeiter. Heute müsste man natürlich sagen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, klar. Wichtig finde ich erstmal den ersten Gedanken, es geht um Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Keiner ist der Chef selber. Weder die Pastoren und anderen Hauptamtlichen, noch das Presbyterium, noch die Vorsitzende des Presbyteriums, noch der Superintendent oder sein Stellvertreter und nicht mal unsere Präses in Bielefeld ist der Chef, sondern Jesus selbst. Das finde ich immer ganz wichtig festzuhalten. Die Gemeinde ist nicht unser Eigentum, in dem Sinne ist sie nicht unsere Gemeinde. Es ist unsere Gemeinde, weil wir dazugehören zu dieser Gemeinde. Aber sie ist nicht unser Eigentum, sondern wir sind eingesetzt, um Haushalter zu sein, Verwalter, Leute zu sein, denen Gott was anvertraut hat und mitarbeiten sollen. Im erweiterten Sinn gilt das natürlich sogar für unser ganzes Leben. In der Bibel steht mal, wir haben nichts mitgebracht und wir werden auch nichts wieder mitnehmen. Das heißt, alles, was wir haben, ist uns für eine bestimmte Zeit anvertraut, um es für Gott und die Menschen zu gebrauchen. Und am Ende wird Bilanz gezogen. Aber jetzt in drei Schritten durch diese Geschichte, das bietet sich an. Erster Gedanke, die Ausstattung. Ich habe versucht, lauter Worte mit A zu finden. Die Ausstattung, man könnte aber auch sagen, das Kapital. Es ist wie bei einem Mann, der verreisen wollte. Er rief vorher seine Diener zusammen, vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Zentner Silbergeld, dem anderen 2 Zentner, dem dritten einen, je nach ihren Fähigkeiten. Dann reiste er ab. Großes Vertrauen, würde ich sagen. Großes Vertrauen in der Geschichte, großes Vertrauen im wirklichen Leben. Gott vertraut uns, seine Gemeinde, seine Welt, seine Gaben an. Jesus ist zum Vater in den Himmel zurückgekehrt und hat den weiteren Verlauf in die Hände seiner Nachfolgerinnen und Nachfolger gelegt. Großes Vertrauen. Ich glaube, man muss jetzt erstmal einen Blick auf die Summen werfen, von denen geredet ist. 5 Zentner Silbergeld, ich weiß nicht, welche Sparkasse per Gewicht arbeitet, vielleicht die Zählautomaten, weiß ich nicht. Ich habe mir angelesen, dass in der damaligen Zeit größere Geldsummen, weil die Münzen eben noch nicht so genormt waren wie unsere, dann nochmal auch per Gewicht festgestellt wurden, weil es dann eben ein bisschen unterschiedlich sein konnte. Im Griechischen steht hier das Wort Talent, das war eine Maßeinheit, ein Zentner Silbergeld. Wenn man das umrechnet, dann kommt man auf 10.000 Denar. Der Denar ist das Silberstück, was in der Bibel oft vorkommt. Die Frau, die ihre Silbergroschen, Silberstücke hat und sie sucht. Judas, dem 30 solche Silberringe angeboten werden, um Jesus zu verraten. Was sind diese Silbergroschen oder die Silberlinge? Das ist das, was ein einfacher Arbeiter für einen Tag Arbeit bekommt. Ein Tageslohn. Jetzt können wir rechnen. Also ich habe mal gerechnet, wenn ein Talent 10.000 Denar sind, ein Denar, der Lohn für einen Arbeitstag, da habe ich gedacht, dann rechne ich jetzt mal mit Mindestlohn, so wie ihn die Regierung beschlossen hat, 12 Euro, dann kommt man ungefähr auf 1 Million Mark. Euro. Alte Geschichte, trotzdem, okay. Ja, 1 Million Euro über den Daumen. Das bedeutet, wenn man das mal wieder umrechnet, 10.000 Arbeitstage, das ist fast ein Arbeitsleben. Also mal mindestens über 33 Jahre. Ich weiß, dass manche 45 und 50 Jahre schaffen, aber mal so grob gerechnet. Ein Lebensertrag. Das heißt, auch der, der nur einen Zentner kriegt, ist kein armer Schlucker, sondern kriegt eine Menge anvertraut. Die anderen 2 Millionen, 5 Millionen. Also, große Dinge, die er hier seinen Leuten anvertraut, ziemliche Summen, und doch irgendwie merkwürdig unterschiedliche Summen. Begründet wird das mit jeder nach seinen Fähigkeiten. Ich übertrage. Wir alle sind von Gott, von Jesus ausgestattet für unser Leben. Das Wort Talent ist ja als Fremdwort, früher übernahm man griechische Worte und lateinische und französische, heute englische. Also das Wort Talent ist ja in unsere Sprache eingewandert, hat sich dann aber auch noch übertragen, nicht auf materiellen Besitz, sondern auf andere Dinge, die uns anvertraut sind. Gaben, die wir haben. Jeder ist talentiert, beschenkt. Der eine kann Musik machen, der andere hat ein Händchen für Technik. Andere können gut organisieren, andere haben kreative Ideen, manche können super kochen, manche super spülen, manche gut Dinge reparieren oder was auch immer. Alle talentiert, alle begabt, beschenkt. Wir alle sind von Gott mit Kapital für unser Leben ausgestattet, mit Gaben und Fähigkeiten und auch mit materiellen Dingen. Ausgestattet für unser persönliches Leben in dieser Welt und für unser Leben und Arbeit in der Gemeinde. Und was ist hier gemeint? Ich glaube, dass es sehr breit ist, was hier gemeint ist. Es gibt ja sozusagen unsere natürlichen Talente, die wir alle als Menschen so mitbekommen haben, so wie Gott uns geschaffen hat. Und da sagt die Bibel, hinter jedem Menschen steckt ja Gottes Idee, Gottes Gedanke, jeder ein Originalgedanke Gottes. Das heißt, auch alles, was ich an natürlichen Gaben mitbekommen habe, ist Geschenk von Gottes schöpferischem Geist. Und dann sagt die Bibel, gibt es ja auch noch weitere Gaben. Dann, wenn nämlich jemand an Jesus Christus glaubt, mit ihm lebt, gibt es noch zusätzlich Gaben dazu. Paulus, Römer 12, durch den Glauben hat jeder von euch seinen besonderen Anteil an den Gnadengaben bekommen. Also nochmal Gaben, die auch von Gottes Geist kommen. Und ich glaube, dass man gar nicht zu scharf da unterscheiden muss, sondern letztlich verdanken wir all das Gott und das Ziel ist, es für Gott wieder einzusetzen, es ihm zur Verfügung zu stellen. Jeder talentiert, begabt, ausgestattet, aber nicht alle gleich. Das ist schön und spannend, aber irgendwie doch auch ein Problem. Wenn ich das könnte, was die kann, wenn ich das hätte, was der hat, und ich bin da irgendwie ja doch im Endeffekt zu kurz gekommen. Also, Jesus sagt, unterschiedlich verteilt. Und Gott hat sich was dabei gedacht. Jedem nach seinem Maß, nach seinen Fähigkeiten. So, dass keiner überfordert ist. Und es ist ja nicht immer gut, hochbegabt zu sein. Also, manche haben damit ziemliche Probleme, mit ihren Gaben dann überhaupt klarzukommen und das irgendwie zu kanalisieren. Und wie haben wir vorhin gehört im Wochenspruch, wem viel gegeben ist, von dem wird viel verlangt. Je mehr einem Menschen anvertraut ist, desto mehr wird von ihm gefordert. Also auch die Abrechnung ist unterschiedlich. Viel anvertraut heißt viel Verantwortung. Und darum ist es gut herauszufinden, was hat Gott mir eigentlich anvertraut? Wenn das jemand nicht so weiß, dann kann man darüber reden. Wie siehst du das? Also manchmal sind da schon ganz normale Gespräche gut, nochmal sich darüber klar zu werden. Früher haben wir schon mal so Gabenkurse gemacht, um zu entdecken, was hat Gott uns eigentlich gegeben. Vielleicht ist das auch mal wieder dran für unsere Gemeinde. Manchmal braucht es vielleicht auch ein etwas intensiveres Gespräch. Finde raus, was Gott dir anvertraut hat, womit er dich begabt hat. Keiner von uns ist nicht von Gott begabt. Alle sind beschenkt, befähigt, talentiert. Und darum ist das Vergleichen so schlecht. Ich habe mir einen Satz gemerkt, den jemand mal gesagt hat, und der hat damals gesagt, wenn jemand mal so richtig sinnlos leiden will, dann muss er anfangen, sich zu vergleichen. Also wenn man mal richtig Lust hat zu leiden, aber nicht mit Sinn, sondern unsinnig, dann muss man sich vergleichen. Weil da kommt nichts bei raus. Entweder ich fühle mich minderwertig und die anderen haben mehr und können mehr und sind mehr, oder ich werde hochmütig und gucke auf die anderen runter, was ich alles kann und ihr nicht. Also vergleichen ist absolut sinnlos. Führt zu sinnlosem Leiden bei uns oder bei anderen. Entdecken, was Gott mir gegeben hat, und dann verantwortlich in Treue damit umgehen. Darum geht es. Alle begabt. Das war der erste Punkt, die Ausstattung. Zweiter Punkt, der Auftrag. Interessanterweise wird ja hier gar kein ausdrücklicher Auftrag genannt, was sie tun sollen. Irgendwie ist denen das klar. In einer Geschichte im Lukas-Evangelium, die so ähnlich ist, aber trotzdem anders, da sagt der Herr bei seiner Abreise, handelt, bis ich wiederkomme. Aber das ist denen hier eigentlich klar, was sie damit machen sollen. Sie fangen alle an. Und es ist allen klar, wenn der Chef wiederkommt, dann wird er fragen, was ist passiert? Was hast du gemacht? Dann wird berichtet. Und hier wird gesagt, die ersten beiden, das wird eigentlich immer sehr parallel erzählt, die beiden ersten fangen sofort an. Es wird nicht im Einzelnen dargelegt, was sie tun, aber es fällt einem ja nicht schwer, sich das vorzustellen. Sie investieren, sie arbeiten, letztlich verdoppeln sie das Vermögen. Ich übertrage mal wieder. Wir sollen für Jesus in dieser Welt tätig sein und wir sollen Gewinn machen. Reden wir frommer, sollen gewinnen. Gewinnen ist in der Bibel, hat oft was mit Mission zu tun. Menschen für Jesus gewinnen, weil Jesus Menschen gewinnen will und weil Menschen, wenn sie Jesus finden, selber zu Gewinnern werden, weil sie das Leben gewinnen. Und ohne Jesus man nämlich am Ende einen Riesenverlust hat, weil man nicht bei Gott ankommt. Gewinnen, das ist unser Auftrag. Und das heißt doch, das Leben ist kein Ponyhof und die Gemeinde ist kein Dauerwellnessprogramm, wo ich mir immer das raussuche, was am chilligsten ist oder was sich am besten anfühlt. Von daher ist die Geschichte auch ein bisschen ernüchternd. Es geht um Arbeit, einsetzen, was tun. Es wird nicht genau vorgegeben, wie das aussehen soll. Aber es kann anstrengend sein. Christsein, Glauben kann anstrengend werden. Es kann uns herausfordern, Prioritäten zu setzen, Zeit einzuteilen, um letztlich an diesem Gewinnen mit beteiligt zu sein. Das Schöne ist, sie gewinnen wirklich dazu. Wenn man seine Talente einsetzt, lernt man dazu, auch im Glauben. Man bekommt mehr Erfahrung, man bekommt mehr Know-how. Es hat keinen Sinn, auf dem Stand stehen zu bleiben, auf dem man einmal ist. Weiß jeder Sportler und jeder Musiker. Ein Sportler, der nicht mehr trainiert, bleibt trotz aller Talente, trotz aller Begabungen nicht auf dem Stand, wo er ist, sondern er wird schlechter. Die Leistung nimmt ab. Ein Musiker, der nicht mehr übt, bleibt nicht auf dem Stand, wo er war. Ich weiß, wovon ich rede. Ich konnte früher auch mal ein bisschen Klavier spielen. Ja, es betätigen, es einsetzen. Nur so geht's. Stillstand ist Rückgang. Und das gilt auch für eine Gemeinde. Wenn wir uns zufrieden geben mit dem, wo wir sind, bleiben wir nicht, wo wir sind, sondern es geht zurück. Ich erinnere an Carstens Predigt letzte Woche. Er sprach an einer Stelle von unheiliger Zufriedenheit. Alles so okay und geht uns auch gut. Jesus will, dass wir uns einsetzen mit dem, was er uns anvertraut hat. Wie ist das bei dir und mir persönlich? Was setzen wir ein für ihn? Die beiden sind das Vorbild. So soll man es machen. Und jetzt kommen wir zum dritten. Ist ja interessant, wie Jesus diese Geschichte erzählt. Irgendwie merkt man intuitiv, auf den dritten läuft es zu. Die beiden anderen werden immer positiv hingestellt und auf den dritten läuft es zu. Das Gewicht ist hinten, jetzt kommt irgendwas anderes. Der aber, der nur einen Zentner bekommen hatte, vergrub das Geld seines Herrn in der Erde. Seine Erklärung lautet später: Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nichts gesät hast, sammelst, wo du nichts ausgeteilt hast. Deshalb hatte ich Angst und habe dein Geld vergraben. Hier hast du es zurück, was dir gehört. Jetzt habe ich was dazugelernt, als ich mich mit der Geschichte beschäftigt habe. Das, was dieser dritte Mann tut, galt in der Antike als absolut zuverlässig. Das war Bankschließfach. Das ging sogar so weit, dass man sagte, wenn jemand ein Vermögen anvertraut kriegt und er vergräbt es sofort in der Erde, ist er aus jeder Haftung raus. Das war Sicherheit. Nummer sicher. Das Beste, was man tun kann, um Verluste zu vermeiden, eingraben. Und da wird es jetzt spannend, weil Jesus sagt, das Beste, was man im Reich Gottes tun kann, ist nicht eingraben. Das ist das Schlechteste. Das ist das Einzige, was man nicht tun darf. Eingraben. Und nichts tun. Das ist schlecht. Und wie begründet er es? Ich hatte Angst. Mit der Angst ist ja so eine Sache. Also Angst ist, finde ich, sehr ambivalent. Angst kann sehr positiv sein. Ja, wir haben ja alle keine Angst, deswegen reden wir dann von Respekt. Ich habe Respekt, deswegen packe ich nicht an die Stromleitung. Ich habe Respekt, darum auf einem gefährlichen Weg halte ich mich eher an die Bergseite und riskiere nicht zu viel. Also das ist der positive Sinn von Angst, dass ich nicht leichtsinnig werde. Oder ich merke, da ist was nicht mehr okay in meinem Körper und ich warte jetzt nicht, wer weiß wie lange, bis ich zum Arzt gehe, sondern ich lasse das abklären, weil das meine Heilungschancen möglichst hochhält. Also insofern kann Angst auch ein positiver Antrieb sein. Aber oft ist Angst kein guter Ratgeber, so sagt das Sprichwort. Und hier ist es so. Angst ist hier der falsche Ratgeber. Ich hatte Angst, darum habe ich es eingegraben, Nummer sicher. Und Jesus sagt, Nummer sicher geht im Reich Gottes gar nicht. Warum? Weil es nicht darum geht, das, was Gott mir anvertraut hat, am Ende nur unbeschädigt abzuliefern. Sondern ich soll aktiv werden in dieser Welt. Ich soll Glauben leben, etwas wagen. Wer keine Schritte geht, ist auf dem falschen Weg. Ich kann es nicht erhalten, was Jesus mir gegeben hat, wenn ich es nicht einsetze. Und trotzdem denken Menschen und denken wir manchmal selber, naja gut, auf mich kommt es doch nicht an, ich werde doch nicht gebraucht. Kann doch nichts besonders gut, andere können das noch besser. Was kann ich schon beitragen zum Bau der Gemeinde und zu einer besseren Welt? Vielleicht kann man es auf diesen Punkt bringen, dass wir das manchmal denken. Und noch etwas, woran es hängt bei diesem Dritten. Er hat ein merkwürdiges Bild von seinem Herrn. Besonders merkwürdig wird es, wenn man weiß, dass es um Jesus geht. Du bist ein harter Mann. Ist Jesus ein harter Mann? Die Bibel schildert ihn als jemand, der voll Liebe und Barmherzigkeit ist. Du sammelst, wo du nicht gesät hast. Jesus sät immer, beschenkt immer, bevor er etwas erwartet. Von wem hast du denn dein Kapital, wenn nicht von ihm? Er hat gesät und er sät immer noch. Also dieser Mann leidet an einem Zerrbild von Jesus, an einem Zerrbild von Gott. Und dann dachte ich, das ist doch bei uns manchmal auch so. Haben wir nicht auch manchmal solche Zerrbilder im Kopf von Jesus? Hart, will immer was haben? Ist Gott so? Aber dieser Mann, die Frage ist immer, wo kommen die her, diese Zerrbilder von Gott? Schlechte Erfahrungen irgendwo gemacht, aber nicht aufgearbeitet? Vielleicht aber auch andere Christen, die ein merkwürdiges Bild von Gott vermittelt haben? Aber dann ist es sinnvoll, da mal dran zu gehen, dem mal nachzugehen und mal zu fragen, wie ist Gott denn wirklich? Ist das so, wie ich mir das denke? Und dann kann ich in der Bibel lesen, wie sie Jesus beschreibt und ich merke, nee, ist anders. Und dann lese ich, wie Jesus den Vater im Himmel beschreibt und das ist auch anders als manches, was ich denke. Oder ich kann gute Bücher lesen, kann mit anderen Christen reden, wie siehst du das denn? Es kann auch gut sein, mal ein seelsorgerliches Gespräch zu suchen über das, wie ich Gott erlebe oder denke zu erleben, welches Bild ich von Jesus habe. Wo entdecke ich mich bei diesen dreien? Bin ich unterwegs, die Gaben einzusetzen? Bin ich dabei? Habe ich manches eingegraben? Wo bin ich? Letzter Punkt, die Abrechnung. Nach langer Zeit kommt der Chef zurück. Die Theologen meinen immer, und es gibt auch vieles, was in der Bibel so klingt, als ob Jesus und Paulus und so, dass die immer gedacht haben, ist sofort alles wieder vorbei und morgen ist schon zu Ende. Interessant ist, dass Jesus an dieser Stelle von einer langen Zeit redet, sodass man vielleicht auch meinen könnte, kommt gar nicht mehr. Kommt an verschiedenen Gleichnisstellen so vor, dass die Möglichkeit besteht, dass man gar nicht mehr damit rechnet, dass Jesus kommt. Aber er kommt. Nach langer Zeit kommt der Chef zurück. Und dann geht's in die Bilanz. Was habt ihr geschafft? Aus 15 Millionen gemacht, aus 2, 4. Und ich denke, was für ein schöner Moment. Was für ein schöner Moment, wo diese beiden ihre Lebensbilanz für Jesus aufdecken können. Jesus, danke für das, was ich in meinem Leben als Christ in dieser Welt bewirken konnte. Super. Danke, was du durch deinen Geist in meinem Leben möglich gemacht hast. Das ist ja immer das, was er uns noch dazu gibt, dass er durch seinen Geist in uns wirken will. Paulus sagt ja auch mal an einer Stelle, doch was immer ich jetzt bin, ich bin's durch Gottes Gnade. Aber diese Gnade ist bei mir nicht ohne Wirkung geblieben. Ich habe härter gearbeitet als alle anderen Apostel. Doch nicht ich habe gearbeitet, sondern Gott, der durch seine Gnade durch mich wirkt. Also ich habe mehr gemacht als alle anderen, aber ja, eigentlich nicht ich, sondern Gott durch Gnade und Geist in mir. Wichtig ist, dass man hier unterscheidet. Da geht es um das, wie wir mit den Gaben, die Gott uns anvertraut hat, umgehen. Es geht nicht um die Frage, wie ich gerettet werde. Da ist nicht ein bisschen ich und ein bisschen Gott, da ist ganz Gnade. Aber hier geht es darum, wie gehe ich jetzt mit dem um, was Gott mir anvertraut hat. Sehr gut, sagt dann der Herr, was ihr gemacht habt. Du treuer und zuverlässiger Diener und Verwalter. Und dann sagt er, sehr schön, geh ein zur Freude deines Herrn. So übersetzt Luther, ich freue mich über dich und wir feiern jetzt ein Freudenfest. Steckt beides da drin. Und du wirst größere Aufgaben bekommen. Ist das nicht ein tolles Lob? Ich bin damit mal groß geworden, auch so in der Jugendarbeit, dass das der Weg ist. Man kriegt kleine Dinge anvertraut, kleine Aufgaben, kleine Verantwortung. Und wenn man sich da bewährt, wenn das gut ist, dann kriegt man ein bisschen mehr und so weiter. Ich glaube, dass das innerweltlich und auch in der Gemeinde ein sehr guter Weg ist, dass man so wächst in seiner Zuständigkeit und Verantwortung. Spannend ist, dass Jesus das hier sagt, im Blick auf dieses Leben hier und die Zeit danach. Also, nachdem Jesus wiedergekommen ist, die Ewigkeit, Gottes neue Welt. Also auch das, keine ewige Hängematte, kein Dauerchillen, sondern sinnvolle Aufgaben, die Jesus dann wieder anvertraut. Ich kann mir das noch nicht so genau vorstellen, wie das wirklich sein wird, aber es wird zumindest so angedeutet. Sinnvolle Dinge. Ich rechne damit, dass ein Hauptunterschied der ist, dass wir dann keine Fehler mehr machen werden. Ja, Jesus sagt das. Treu über wenigem, dann über viel. Und ich wünsche mir das, dass das auch das Urteil über unser Leben, über mein Leben ist. Und das Interessante ist, dass über den beiden Ersten wörtlich das Gleiche gesagt wird. Es kommt also nicht darauf an, dass der eine am Ende 10 Millionen hat und der andere 2. Vier. Das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass man mit dem, was man hat, treu umgeht und zuverlässig. Das ist das, was Jesus will. Also nicht großes Lob nur für Mutter Teresa, Martin Luther King, Gerhard Berchmann, Ludwig Normansen, Billy Graham oder so, die Großen, die wir so vor Augen haben, sondern für alle gleich, wenn wir an der Stelle, wo wir sind, in Treue und Zuverlässigkeit gelebt haben. Und jetzt läuft es wieder auf den Dritten zu. Niederschmetternd, du fauler, unzuverlässiger Diener. Das, was nach weltlichem Maßstab als klug aussieht, wird von Jesus als völlig falsch demaskiert. Du hättest doch wenigstens das Geld zur Bank bringen können. Ich meine, das war auch in anderer Zeit. Gut, jetzt wird es wieder anders, aber muss schon lange her sein, dass man auf der Bank Zinsen kriegte. Aber wenigstens ein bisschen was. Und das, was du gemacht hast, war es nicht. Nicht Hauptsache keinen Fehler machen. Nicht das Geschenkte bewahren und am Ende unbeschädigt abliefern. Statt für Gott lieber für sich selber arbeiten, denn das war ja die Konsequenz. Er hat das Geld vergraben, also konnte er sein eigenes Ding machen. Und das übertrage ich mal. Da ist jemand, der hat im Glauben angefangen, einen Anfang gemacht, Jesus nachzufolgen, hat gesagt, Jesus, hier bin ich, dir gehört mein Lob, dir gehört aber auch mein ganzes Leben, ich stelle mich dir zur Verfügung. Aber dann ist irgendwas schiefgelaufen, irgendwie das falsche Bild von Gott, von Jesus setzt sich durch. Und irgendwie fängt er wieder an, sein eigenes Ding zu machen. Das, was Gott mir gegeben hat, nehme ich gerne und ich bewahre es auf, aber es prägt das Leben nicht. Da wird gesagt, das geht am Ende schlecht aus. Das gibt es in der Bibel nämlich auch, dass es schlecht ausgeht. Wird nicht immer alles gut. Am Ende beim Fest nicht dabei sein, ist eine Möglichkeit. Am Ende nicht bei Gott ankommen, ist eine Möglichkeit, ja. Wenn wir nicht bei Jesus bleiben. Aber Jesus erzählt das ja nicht, damit das für uns Wirklichkeit wird, sondern um uns davor zu warnen und zu sagen, das ist der falsche Weg, den geh bitte nicht. Mach es wie die anderen. Setz das ein, was Gott dir anvertraut hat. Tu, was du kannst für deinen Herrn. Freu dich, wenn am Ende positive Bilanz gezogen wird. Mir kam eine Frage, vielleicht haben Sie die auch. Was wäre eigentlich passiert, wenn einer von denen das Geld eingesetzt und verloren hätte, statt zu gewinnen? Spannend, darüber zu reden. Aber man merkt mal wieder, Jesus scheint da gar nicht dran interessiert zu sein, diese Frage zu beantworten. Also ein Gleichnis ist keine Weltdeutung. Man kann nicht alles daraus hervorziehen und es hat eine begrenzte Aussage. Und trotzdem habe ich gedacht, in zwei Richtungen könnte ich denken. Erstens, vielleicht ist das Kapital, was Gott uns gegeben hat, so gut, dass man gar keinen Verlust machen kann. Da kommt immer was Gutes, gewinnbar raus, wenn wir das einsetzen, was Gott uns gegeben hat und ihm zur Verfügung stellen. Und die zweite Richtung, in die ich denken kann, ist, wie ist Jesus eigentlich mit denen umgegangen, die in ihrem Leben Verlust gemacht haben? Manchmal sogar Totalverlust. Wie war das mit dem jüngeren Sohn im Gleichnis? Alles verspielt, alles durchgebracht, völlig bankrott. Und dann kommt er an und was passiert? Neue Klamotten, Freudenfest. So geht Jesus mit Verlierern um. Oder die Frau am Jakobsbrunnen, völlig im Beziehungschaos ihres Lebens untergegangen. Und Jesus gibt dir und sagt, ich gebe dir Wasser des Lebens, dass du endlich weißt, wo dein Durst gestillt wird. Also, das nur so am Rande. Gott selbst teilt die Gaben aus. Art und Menge sind unterschiedlich, aber Gott hat sich was dabei gedacht. Wir sind Haushalter, Verwalter, nur für das verantwortlich, was er uns anvertraut hat. Darum, lasst uns rausfinden, was er uns anvertraut hat, jedem Einzelnen, aber auch als Gemeinde. Was ist mein Platz? Was ist meine Berufung? Was kann ich für Gott in meiner Gemeinde und in dieser Welt tun? Jesus hat uns viel anvertraut und mit Talenten ausgestattet. Es lohnt sich, seine Gaben einzusetzen. Lasst uns beten. Danke, dass du uns begabt hast, talentiert hast, ausgestattet und dass du uns so viel zutraust und willst, dass wir für dich in dieser Welt leben und einsetzen und Gutes dazu beitragen und vor allen Dingen, dass wir deine Gemeinde bauen mit den Gaben, die du uns anvertraut hast, damit wir auch als Gemeinde ein positives Zeichen in diese Welt sein können. Herr, und bewahr uns davor, dass wir anfangen, Dinge zu vergraben, uns zurückzuziehen, nur darauf zu achten, ja, keine Fehler zu machen, sondern lass uns mutig das einsetzen, was du uns gegeben hast, damit auch wir dazu beitragen, dass Menschen für dich gewonnen werden, Menschen dich kennenlernen und auch wieder von dir gebraucht und eingesetzt werden. Zeig uns, wo das für jeden und jede von uns möglich ist, was unsere Verantwortung ist, wo wir stehen sollen. Amen.